Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Unsere heutige Betrachtung setzt ein bisschen fort, was ich mit den Kindern begonnen habe. Es geht einfach um die Frage, wie weit wir uns wirklich bewusst sind, dass wir in dem Glauben, den wir haben, im Christentum etwas ganz Besonderes haben. Ihr wisst ja, dass wir in einer Zeit leben, in der das praktische Christentum sich mehr und mehr verliert. In der Öffentlichkeit ist es zwar so, dass die Politiker vielfach vom christlichen Abendland reden in gewissen Zusammenhängen, aber mit diesem christlichen Abendland ist es nicht weit her, wenn man der Sache nachgeht. Denn wenn man tatsächlich reden will über die Dinge, die die Bibel sagt, dann ist es sehr spannend, was einem im christlichen Abendland alles passieren kann. Ich erinnere an den Schöpfungsfilm, den unser guter Bruder Henry gemacht hat vor einigen Jahren und wie es ihm damit ergangen ist in der Öffentlichkeit. Also es ist inmitten des christlichen Abendlandes grobes Gespött über den Glauben, dass Gott die Welt gemacht haben soll. Desgleichen das zweite große Anliegen der Christenheit, nämlich aus dem Wissen, dass Gott unser Schöpfer ist, die Hoffnung zu schöpfen, dass Gott auch das Problem des Todes lösen wird, nämlich in der Auferstehung, auch das ist kaum modern im christlichen Abendland. Ich meine, ihr könnt die Probe aufs Exempel machen. Geht mal durch das Land, geht durch die Dörfer, klopft an den Türen und fragt die Leute, wie es ist mit ihrem Glauben an Jesus. Und wir leben ja im christlichen Abendland, nicht? Und werdet ihr merken, die Menschen sind sehr zurückhaltend. Und wenn ihr die dann fragt über die Auferstehung, kommt über die meisten, ich weiß es, ich habe es schon gemacht, ein Lächeln. Aber es ist nicht ein Lächeln des Verständnisses, sondern es ist ein Lächeln des Unglaubens. Ein Lächeln des Unglaubens, das sagt, was? Auferstehung? Es ist noch niemand zurückgekommen, sagen sie dann. Es ist noch niemand zurückgekommen. Und dann frage ich nach und sage, ja, aber Jesus, wir sind uns doch als Christen einig, dass Jesus zurückgekommen ist, nicht wahr? Und dann kommt als Reaktion nichts mehr, nur mehr Lächeln. Wie soll man auch im christlichen Abendland gegen die Auferstehung Jesu diskutieren, wo das doch ein fester Bestandteil des christlichen Glaubens ist? Aber glaubt man wirklich dran? Und das geht noch weiter, unser Problem. Unser Problem geht so weit, dass ich guten Gewissens eigentlich öffentlich nicht mehr über meinen Glauben reden darf. Denn wenn ich nämlich sage, Jesus liebt dich und er möchte dich gewinnen und er möchte, dass du dein Leben ihm übergibst, damit du gerettet wirst für alle Ewigkeit und ewig leben kannst. Und wenn du gestorben bist, bis dahin auferstehen wirst, weil Jesus dich auferwecken wird aus dem Grab. Wenn ich das sage, dann stelle ich ja all die Alleinstellungsmerkmale des Christentums ins Rampenlicht. Ihr versteht, was ich meine? Mit Alleinstellungsmerkmale des Christentums? Wisst ihr, dass ein Mensch ein guter Mensch sein soll und sich höflich und nett benehmen, das könnt ihr in vielen Religionen und Philosophien haben. Das ist noch kein Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt auch tatsächlich viele Menschen, die auch nicht Christen sind, die sich höchst anständig benehmen und eine hohe Ethik haben. Das will ich niemandem absprechen. Das ist so. Das ist aber kein Alleinstellungsmerkmal für das Christentum. Aber, dass wir sagen, wenn auch diese Welt irgendwann zu einem Ende kommen wird, für Jesus ist es nicht das Ende, sondern er wird uns herausreißen aus diesem Ende und wird uns hineinholen in sein ewiges Reich. Das, Freunde, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Die Frage ist, Wie steht es um das christliche Abendland? Ach ja, ich darf das ja deshalb nicht sagen, weil wenn ich nämlich behaupte, dass allein in Christus deine Seligkeit und deine Hoffnung auf ewiges Leben besteht, so nachzulesen im Buch Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, könnt ihr nachlesen, ihr müsst überprüfen, was ich sage. Apostelgeschichte 4, Vers 12, da sagen die Apostel, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, in dem die Menschen gerettet werden sollen. Sag das heute im 21. Jahrhundert. Es geht nur mit Jesus. Sag das. Was kommt dann? Ja, und all die Nichtchristen, du diskriminierst sie ja. Diskrimination ist das Zauberwort unseres Jahrhunderts. Wehe, du behauptest, dass du als Christ etwas hast, was den anderen fehlt. Das ist politisch inkorrekt, Freunde. Das dürft ihr nicht machen. Also, wir im christlichen Abendland. Merkt ihr, wie es hier zerrt und zwackt? Und plötzlich kommen wir an den Punkt, dass wir tatsächlich frei über unseren Glauben nicht reden dürfen. Wenn wir es tun, werden wir schon schief angeschaut. Und es könnte auch schwierig werden. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, ich glaube nicht, dass der liebe Gott das ursprünglich so wollte. Ich glaube, dass es aber jemanden gibt, der das so haben will. Es ist eine uralte Geschichte. Sie beginnt schon vor über 2000 Jahren. Wisst ihr, wie man die Gesellschaft, die Politik gegen den Glauben aufbringen kann? Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wie kann man die Gesellschaft, das Volk, die Politik legitim gegen den Glauben aufmarschieren lassen? Was braucht es dazu? Es war im alten Rom so. Die jüdische Provinz war bekannt als schwierige Provinz. Nicht? Als Pilatus da war, hat er gewusst, ich habe einen furchtbaren Job. Warum war das so schwierig mit den Juden? Weil sie so fanatisch waren. Des Teufels Rezept geht so. Bring ins Volk Gottes so viel Extremismus rein, dass allen speiübel wird, die sie sehen. Bring so viel Extremismus rein, dass die Leute Angst kriegen vor diesen Leuten, die glauben an Gott. Bring so viel Extremismus in das Volk Gottes, dass die einzige Möglichkeit, das zu unterbinden, politische Gesetze sind, die die Religion beiseite schieben. Nun, ich gehöre nicht zu denen, die fordern, dass die Religion in der Politik ihre Stimme erheben sollte. Ich bin ganz dagegen. Ich glaube, dass dort, wo Religion Politik macht, immer was Böses dabei rauskommt. Ich glaube, Religion muss Privatsache sein. Es muss eine komplette Trennung zwischen Kirche und Staat geben, anders wird das nicht. Aber es wird nicht dabei bleiben, weil der Extremismus dazu führt, dass Religion als gefährlich angesehen wird. Und so wird es. Nicht nur damals bei den Römern hat es das gegeben, sondern auch in Zukunft Gesetze geben, die die Religion beiseite schieben. Wie war das damals? Habt ihr gewusst im 2. Jahrhundert, dass der Bar Kochba-Aufstand, den die Juden dahingelegt haben in den 130er Jahren, die Römer so geärgert hat, den Römern so auf die Nerven gegangen ist, dass der römische Kaiser, nachdem er diesen Aufstand niedergeschlagen hat, mit viel Aufwand Jerusalem hat zerstören lassen, den Pflug kreuzweise über Jerusalem hat gehen lassen, dass er den messianischen Glauben verboten hat im ganzen Reich. Er hat das Judentum verboten wegen seines Extremismus und er hat verboten, dass die Menschen an den Messias glauben. Und er hat verboten, dass die Menschen den Sabbat halten. Das war in den 130er Jahren, vor 1900 Jahren ungefähr war das. Was war die Reaktion des Christentums? Ja, wir sind keine Juden, wir sind keine Juden, wir sind keine Juden. Wie kann man das den Römern erklären? Und das sind die Anfänge der Sonntagsfeier. Lest nach, Bacciocchi, From Sabbath to Sunday. Er schildert das eindringlich anhand der historischen Quellen. Was ist, wenn wir über unseren Glauben nicht mehr reden dürfen, weil er für gefährlich gehalten wird? Weil wenn du glaubst, dass Jesus die Welt geschaffen hat, du ein Fundamentalist bist. Und Fundamentalismus ist nowadays ein Schimpfwort. Ihr wisst es. Ich komme zurück auf die Bibel. Wisst ihr, dass Jesus für uns nicht einfach nur eine Geschichte ist, weil er uns erlöst hat durch seinen Tod am Kreuz, weil, wie wir glauben, er auferstanden ist, sondern wisst ihr, dass Jesus vorhergesagt ist über Jahrtausende hinweg, das beginnt schon im ersten Buch Mose. Ich habe ja keine Zeit, heute in einer Predigt alle diese Weissagungen über Jesus klarzulegen. Ich muss da vieles als bekannt voraussetzen, aber ich möchte euch den großen Wurf einfach zeigen. Jesus ist geweissagt von den ersten Blättern der Bibel an. Schon in den ersten 11 Kapiteln kommt er vor als der, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Der, der die Bosheit der Schlange auf sich ziehen wird und selber leiden wird dadurch. In den weiteren Blättern kommt es vor, dass Gott sagt, Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Durch deinen Nachkommen will ich sie segnen. Und Paulus macht einen großen Punkt daraus, dass er sagt, durch deinen Samen, Singular, Einzahl. Er meint Jesus, so argumentiert Paulus dann. Jesus kommt als Sohn Abrahams. Er kommt als Sohn Isaaks. Er kommt als Sohn Jakobs. Das sind die, zu denen Gott diesen Segen gesagt hat. Durch deinen Nachkommen wird gesegnet werden das ganze Menschheitsvolk auf der ganzen Welt. Abraham, Isaak, Jakob. Ist das nicht ungerecht? Was ist mit den anderen? Was sagen da die alten Chinesen, Koreaner, Japaner? Was sagen die ganzen alten Japhetiten? Die ganzen Amoriter, hätte nicht auch der Messias von ihnen kommen können und sollen? Ist es nicht eine Bevorzugung der Juden, dass er aus Judäa gekommen ist? Was für eine Diskriminierung für den Rest der Welt. Ich sehe das mit den heutigen Augen. Natürlich hat das damals niemand so gesehen. Aber vielleicht auch ein bisschen. Paulus stellt in seinen Briefen diese Frage. Er fragt, habt ihr das im Ohr? Was haben die Juden denn für einen Vorteil? Und er sagt, im Grunde genommen haben sie schon einen Vorteil, denn sie verstehen, was Gott gesagt hat. Sie kennen die alten Schriften, aber vor Gott haben sie eigentlich keinen Vorteil. Es geht allen Menschen gleich. Das ist auch gut für uns, wenn wir sagen, heute als Christen, wir sind Volk Gottes. Was haben wir für einen Vorteil? Wir wissen, was in den Schriften steht. Wir wissen, wie Gott es gemeint hat. Das ist unser Vorteil. Können wir uns besser fühlen als die anderen Menschen? Kann ein Christ sagen, ich fühle mich besser als ein Moslem? Natürlich kann er das nicht. Wir stehen alle vor Gott als die Menschen, die wir sind. Mit dem behaftet, was wir sind und haben. Niemand von uns ist besser als der andere. Die Christen sind auch nicht besser. Was für ein Jammer. Sie sollten es eigentlich sein. Denn ihnen ist vertraut, was Gott geredet hat. Im Matthäus, im ersten Kapitel, wird diese Linie Jesu seit Abraham gezeigt. Habt ihr gewusst, wie die Geburt Jesu im Talmud angeschrieben, angetönt wird? Wisst ihr, was sie sagen, die Juden? Die Juden sagen, die Maria hat ein Verhältnis gehabt mit einem römischen Legionär. Römischer Legionär, das ist ja das Schlimmste, was es gibt, versteht ihr? Legionär schon deshalb, weil er ein Soldat ist und noch Römer, diese verachteten. Also, Jesus, der Sohn eines römischen Legionärs. Und der Josef, der hat halt dann seine Tuchend darüber gebreitet, durch die Heirat Mariens. Das war die Verleumdung. Jesus wurde schon verleumdet, bevor er geboren war. Wir haben in den Evangelien die Spuren davon. An einer Stelle, Johannes Evangelium, Kapitel 7, da sagen die, die gegen ihn sind, ha, Jesus, wir sind nicht unehelich geboren. Versteht ihr, was das heißt? Wir sind nicht unehelich geboren. Also böse, böse Verleumdung. Und da kommt Matthäus mit seinem Evangelium, das ja an die Juden gerichtet ist, und er fängt seine Geschichte an und sagt, das ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Also dass David ein Sohn Abrahams war, das ist klar. Dass David der war, auf den die Juden alle stolz waren, ist auch klar. Und er sagt, Jesus ist ein Sohn Davids. Und Sohn Davids ist jetzt hier ein messianischer Titel. Damit sagt Matthäus von Anfang an, Jesus ist der Messias. Und dann geht er los und zeigt die ganze Geschlechterfolge, die wir aus dem Alten Testament schon kennen. Aber er macht etwas ganz besonders Spitzes und Interessantes. Ich sehe hier Abraham, Isaak, Jakob, Juda und seine Brüder. Und dann heißt es, Juda zeugt Perez und Serach. von der Tamar. Die erste Erwähnung einer Frau in einem Stammbaum. Das hat nichts mit Feminismus oder mit Antifeminismus oder irgendetwas zu tun. Es ist einfach eine kulturelle Tatsache, dass in den Stammbäumen des Alten Testaments die Frauen nicht vorkommen. Und Matthäus plötzlich bringt eine Frau. Aber welche? Er hätte auch irgendwie Sarah oder Rebekka erwähnen können vorher, nicht? Oder er hätte Rahel und Lea erwähnen können. Hat er nicht getan. Er bringt die Tamar. Nun, meine Lieben, auch das ist eine Hausaufgabengeschichte. Ich werde jetzt nicht die Geschichte der Tamar erzählen. Ihr könnt euch nur fragen, warum sie in keiner Kinderbibel vorkommt. Die Kinderbibeln sparen die Geschichte von Tamar aus. Es ist eine schwierige Geschichte, in der aber gezeigt wird, dass Juda, ihr Schwiegervater, und gleichzeitig, also das ist wirklich schwierig, dass der nicht ganz so toll drauf war, wie alle Juden es gern hätten. Nachzulesen in Genesis Kapitel 38. Könnt ruhig aufschlagen und ein bisschen drüber glänzen jetzt. Also, von der Tamar. Dann geht's weiter. Peretz, Hezron, Ram, Aminadab, Nahesson, Salma, Boas. Boas ist euch bekannt? Aber hier wird gesagt, wer seine Mutter ist. Rahab. Und ihr wisst, wenn die alten Geschichten über Rahab erzählen, dann hat das immer noch eine Beifügung. Wisst ihr, wer die Rahab ist? Ja, auch nicht kinderfrei. Es kann bei den Kinderbibeln noch stehen, dass die Geschichte mit dem roten Schal, nicht? Und dass der Turm stehen bleibt. Aber der ganze Hintergrund, den kannst du den Kindern schon wieder nicht mehr erzählen. Also, die Rahab. Naja. Und dann geht's weiter. Nachdem Boas eben da ist, heiratet er die Ruth. Wer ist denn die Ruth? Steht hier, Ruth. Die Ruth ist eine Moabiterin. Was sagt der Pentateuch über die Moabiter und über die Ammoniter? Sie sollen nicht in das Volk Gottes kommen. Natürlich, bei Ruth wissen wir, die war ja gläubig. Nicht dein Gott ist mein Gott, hat sie gesagt zu ihrer Schwiegermutter Naomi. Und da kam plötzlich raus, aha, Tamar, Rahab, die Moabiterin. Wieso macht er das? Hat der Matthäus keinen Benimm? Ja, und dann geht's weiter. Nachdem das war, kommt dann endlich der König David. Also Davids Stammbaum, ein bisschen schwierig. Und dann geht's weiter. David zeugte Salomo. Und jetzt sagen sie nicht den Namen das erste Mal. Sagen sie nicht von Bathseba, sondern sie sagen, zeugte den Salomo von der Frau des Uria. Und das ist natürlich ganz böse von Matthäus, weil eigentlich als Salomo gezeugt wurde, war sie nicht mehr die Frau des Uria. Da hat der David sie schon geheiratet gehabt, nicht? Aber er sagt es extra, von der Frau des Uria. Also David, umgeben von 4 Frauengeschichten, von denen eine schlimmer ist als die andere. Wer ist denn die nächste Frau, die im Stammbaum vorkommt? Die nächste Frau, die im Stammbaum vorkommt, habt ihr in Vers 16. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Jesus, der Messias. Jesus, der Messias, geboren von der Maria. Er sagt, Leute, ihr verleumdet Maria, die 5. Frau in diesem Stammbaum. Ihr verleumdet Maria? Schaut euch mal an, was da los ist bei euch Saubermännern mit den weißen Westen. Schaut euch diese 4 Frauengeschichten an. Über die Maria schimpft ihr. Maria ist die beste von allen. Was könnt ihr über sie sagen? Denn, und jetzt kommt's, die Geburt Christi, des Messias, war so, als Maria, seine Mutter und so weiter, dem Josef vertraut waren. Dann kommt die ganze Erklärung, dass sie schwanger ist vom Heiligen Geist. Dieses erste Kapitel ist dazu da, um die Geburt Jesu zu rehabilitieren, damit den bösen Verleumdern das Maul gestopft würde. Woher kommt Jesus? Er kommt aus der Königslinie und seine Geburt ist rein. Warum kommt Jesus? Auch das ist eine berühmte Stelle aus dem Alten Testament, die ich an der Stelle euch auch zeigen will. Jesaja 53. Warum kommt Jesus? Im 53. Kapitel des Jesaja wird Jesus so stark geschildert als der leidende Gottesknecht, dass die Bibelkritiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts alle behauptet haben, denen das nicht gefallen hat, das ist keine Weissagung des Jesaja. Das ist postchristlich. Das hat irgendjemand im Namen des Jesaja geschrieben und dann wurde das dem Jesaja-Buch hinzugefügt. Denn so genaue Weissagungen kann es nicht geben. Und was steht denn hier? Hier steht die Geschichte, dass er unsere Krankheit trug, auf sich unsere Schmerzen lud, dass wir gedachten, er sei von Gott gestraft und gemartert. Aber, Vers 5, um unserer Missetat willen wurde er verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Konzept, dass er für uns stirbt. Vers 6, der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Vers 7, er tat seinen Mund nicht auf. Vers 8, er ist zwar gestorben, aber er wird leben. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Sein Grab ist bei Reichen, aber man hat ihn gekreuzigt mit den Gottlosen. Er hat nie Unrecht getan und der Herr wollte das so. Und weil er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er ein ewiges Leben haben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Er trägt ihre Sünden. Er wird große Menge von Menschen zur Beute haben, weil er den Übeltätern gleichgerechnet ist, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, er viele Sünden getragen hat, für die Übeltäter gebeten. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist dermaßen stark an der Stelle, dass man sich fragt, ja, warum haben die das nicht gesehen bei der Kreuzigung? Warum haben die das nicht gesehen? Bis hin zu seiner Auferstehung. Nicht? Man sagt von ihm zwar, Johannes der Täufer, das ist Gottes Lamm, aber es greift nicht. Man versteht nicht, was es bedeutet. Das Zeugnis des Täufers und auch all seiner Jünger, du bist Gottes Sohn, wird nicht verstanden. Und nach seiner Auferstehung glaubt man es nicht. Was wird hier gesagt? Ich habe herausgegriffen, Jesaja Kapitel 8 und 9 zeigen, dass es von einem Kind kommen wird. Ein Kind wird uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Sein Name heißt Wunderbar, Rat, Herrlicher, der Ewigkeiten Vater, Friedefürst. Das ist Jesaja Kapitel 9. Seine Herrschaft soll groß werden. Des Friedens kein Ende. Kein Ende. Und wo wird das passieren? Kapitel 8, Vers 23. Dort, wo vorher nichts passiert ist, im Land Sebulon, im Land Naphtali, das wird er zu Ehren bringen. Den Weg am Meer, jenseits des Jordans, der Heiden Galiläa. Schaut in euren Bibeln, ihr habt dort Landkarten drinnen. Schaut mal, Stämme Sebulon, Stämme Naphtali, wo haben die ihr Gebiet? Wo sind die? Ja, jenseits des Jordans, das 10-Städte-Gebiet der Heiden Galiläa und Sebulon und Naphtali, das ist das Gebiet, im Grunde genommen am See Genezareth rundherum. Ja, rundherum um den See Genezareth. Das ist genau dort. Nicht Jesus hat dort gewohnt, in Nazareth. Er ist dann runtergegangen zum See und dort hat er seine ersten Wunder gewirkt und seine Hauptwirkungsstätte im Norden war dort. Die Leute sind ja dann von überall hergekommen, weil sie das sehen wollten. Von Jerusalem sind die Pharisäer gekommen, weil sie das sehen wollten. Das heißt, 700 Jahre vorher wird gesagt, am See Genezareth wird das sein. Es geht sogar hinein in die Gebiete der Heiden. Psalm 22 haben wir gehört, ist uns vorgelesen worden. Ist uns bewusst, dass dieser Psalm 1000 vor Christus geschrieben wurde. 1000 vor Christus kommt der Psalm 22. 1000 vor Christus. Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne. Ist euch klar, wenn Jesus das sagt am Kreuz, dass er die Schriften zitiert, wenn er sagt, Eli, Eli, lama, sabachthani, dann hätte ihnen auffallen müssen, dass das Psalm 22 ist. Aber ihnen ist gar nichts aufgefallen. Vers 8 und 9. Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf, schütteln den Kopf, erklage es dem Herrn, er helfe ihm aus und rette ihn, hat er Lust zu ihm. Kennt ihr diese Stelle? Ich behaupte, ihr kennt sie vielleicht nicht aus Psalm 22, ihr kennt sie aus den Evangelien. Wer sagt das denn dort? Die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen das, voller Häme. 1000 vor Christus wird ein Gespräch, ein Ausruf niedergeschrieben, der dann am Kreuz tatsächlich passiert. Und die Pharisäer, die eigentlich wissen sollten, was in dem Psalm steht, ohne es zu wollen, erfüllen mit dem, was sie da schreien, voller Hass. Punkt für Punkt die Prophezeiung aus Psalm 22. Der Psalm 22 hat auch andere Kleinode noch zu bieten. Vers 15. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzen Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt am Gaumen. Du legst mich in das Todesstaub. Wisst ihr, welche Parallelstelle hier in meiner Bibel steht? Johannes 19, Vers 28. Was sagt er dort? Er sagt, mich dürstet. Aber da steht bei Johannes noch was dabei. Was steht dabei? Er sagt, auf dass die Schrift erfüllt würde, spricht er, mich dürstet. Ist uns jemals der Gedanke gekommen, dass diese ganze Szene am Kreuz in Einzelheiten hier schon vorhergesagt wird? Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich, sie werfen das Los um mein Gewand. Ich glaube, als Johannes im Evangelium das alles so aufgeschrieben hat, dass er sehr wohl am Psalm 22 gedacht hat. Und dann, ihr wisst, Psalm 22 endet dann auch damit, dass aus dem das Volk Gottes, das Reich Gottes entsteht. Und Vers 23 ist die Schilderung des Reiches Gottes. Psalm 23, der gute Hirte. Und Psalm 24 kommt dann mit der Frage, alles gehört Gott. Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Wer wird dabei sein bei seinem Reich? Hier sind Dinge angesprochen, die 1000 Jahre später Wirklichkeit werden, die uns 3000 Jahre später immer noch betreffen. Wer wird auf seinem heiligen Berg sein? David schreibt um etwa 1000 vor Christus und das, was er schreibt, hat Bedeutung bis in die Ewigkeit. Ich habe es vorhin bei den Kindern schon gefragt. Micha, 700 vor Christus, sagt, in Bethlehem wird er geboren. Und ich habe es vorhin schon angedeutet. In Bethlehem wird er geboren bedeutet, das ist ein Nest, das ist ein Dorf auf einem Hügel. Bethlehem, da wird er geboren. Und damit das passiert, lässt in Rom der Kaiser Augustus sich die Volkszählung einfallen. Denn sonst sind nämlich Josef und Maria nicht in Bethlehem. Da wird Weltgeschichte bewegt, damit sich Verheißung Gottes erfüllen kann. Und damit sie sich erfüllt. Und dann, bevor ich das noch mache, muss ich noch ein bisschen euch zeigen, dass der Herodes sich sehr wohl hat betroffen fühlen können. Nicht? Als da die Weisen zu ihm kommen und sagen, da gibt's einen neugeborenen König der Juden, wir haben seinen Stern gesehen, sagt er, was für ein Stern? Und dann zeigen sie ihm die Stelle im 4. Buch Mose. Und was steht da dabei, wo der Stern aufgehen wird? Der Stern, der aufgehen wird, wird die Feinde Israels zerschlagen. Und wisst ihr, welche Feinde dort namentlich genannt werden? Die Moabiter. Aber auch die Edomiter. Die Edomiter sind wer? Moab geht zurück auf Lot, das wisst ihr, nicht? Die Edomiter gehen zurück auf Esau. Es sind eigentlich alles verwandte Völker. Und jetzt will es nun die Geschichte, dass der Herodes selber ein Idumäer ist. Ein Idumäer, das ist zu seiner Zeit der Ausdruck für Edomiter. Und der sieht diese Weissagung und sieht, da kommt der Stern und dieser König wird auch die Idumiter, die Idumäer zerschlagen. Und seine einzig mögliche Reaktion ist, den bringe ich um. Und das war ja nicht der Einzige, den er umbringen wollte. Er hat seine eigene Familie umgebracht, weil er geglaubt hat, sie könnten ihm gefährlich werden. Dieser König ist ein Instrument Satans und auch das wird im Propheten Jeremia schon vorweggenommen. Selbst diese Geschichte da von diesem Kindermord finden wir schon im Alten Testament. Ist unglaublich. Und jetzt die letzte Frage. Der Prophet Daniel. Daniel schreibt 538 vor Christus und er beschreibt eine interessante Sache. Ich muss euch das zeigen hier. Ihr wisst ja eh, ich muss das jetzt nicht durchgehen. Es ist eine Weissagung im 9. Kapitel des Buches Daniel, die vom Sterben des Messias redet. Auch hier wird der Messias genannt mit Namen. Der Messias-Fürst wird gesagt. Und es wird angegeben in einer Weissagung, die über Jahrhunderte geht, dass eben zu einem gewissen Zeitpunkt der normale, von Gott anerkannte Tempeldienst aufhören wird, nämlich im Frühling des Jahres 31 nach Christus. Dort wird er aufhören, der Tempeldienst. Warum hört er auf? Denn da wird der Tempelvorhang durchgerissen, weil Jesus am Kreuz vor Golgatha stirbt. Und der Vorhang wird durchgerissen und man sieht plötzlich hinein ins Allerheiligste. Und was kann man jetzt sehen? Man kann sehen, dass im Allerheiligsten nichts ist. Weil nach der Zerstörung Jerusalems, als man die Bundeslade versteckt hatte, damit sie der Zerstörung entgeht, man sie nicht wiedergefunden hat. Jeremia, in seiner Zeit wurde das versteckt und nachher wurde sie nicht wiedergefunden. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, wir haben keine Bundeslade. Wir haben den Vorhang, das wird schön gemacht, aber wir haben keine Bundeslade. Und jetzt kommt der Riss, der sagt, Leute, das ist sowieso alles obsolet. Dass dieser Vorhang zerreißt beim Tod Jesu, ist eine übernatürliche Geschichte. Den konnte kein Mensch zerreißen. Den konnten auch 10 Menschen nicht zerreißen. Da hat Gott gesagt, es ist Schluss, das wahre Lamm Gottes ist gestorben vor den Toren Jerusalems. Dieser Gottesdienst hat keinen Sinn mehr. Was machen die Juden? Sie holen ihre Weberinnen und Stickerinnen und machen einen neuen Vorhang. Und wie nennt denn die Bibel etwas, wenn Gott einen Hinweis gibt und du anerkennst ihn nicht? Und Daniel 9 sagt, was das ist. Ein Gräuel der Verwüstung. Weil der wahre Gottesdienst, der auf Jesus, den Messias, hinweist, kaputt gemacht wird. Die Juden warten heute noch auf einen Messias. Das ist eine Tragödie. Und der Punkt ist jetzt hier, Freunde, 31 nach Christus, kann man das denn historisch fixieren? Und das ist das Schöne bei vielen, vielen Weissagungen, dass sie in die Geschichte so hineinspielen, dass man sie tatsächlich fixieren kann. Wir wissen aus den römischen Quellen, die wir haben, dass den Juden in einem bestimmten Jahr verboten war, die Höchststrafe, nämlich die Todesstrafe, zu verhängen und auszuüben. Wenn die Juden ihre Todesstrafen vollführen, was haben sie denn für eine Hinrichtungsart? Steinigung! Nicht ein paar Jahre später, was mit dem Stephanus? Stephanus wird nicht gekreuzigt. Stephanus wird gesteinigt. Ja, wieso haben sie Jesus nicht gesteinigt? Weil sie aufgrund der römischen Obrigkeit in einem Jahr diese Autorität nicht ausüben durften. Und nach den Quellen, die wir von den Römern haben, ist es das Jahr 31 nach Christus. Im Jahr 31 keine Möglichkeit, jemanden legal umzubringen. Deshalb müssen die Römer das tun und deshalb wird Jesus gekreuzigt. Woher weiß aber David, der 1000 Jahre zuvor die Kreuzigung Jesu schildert im Psalm 22, woher weiß der das, dass Jesus gekreuzigt wird? Hände und Füße sind mir durchgraben. Woher weiß er das? Und nur ein Jahr ist das so, nämlich im Jahr 31. Und das fällt genau mit dem zusammen, was ich von Daniel aus der 70-Wochen-Prophezeiung berechnen kann. Daniel sagt, in 31 nach Christus wird das passieren. Die römische Quelle sagt, in der Zeit durften die Israeliten, die Juden, niemand steinigen. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Prophezeiung und Geschichte und der Darstellung in den Evangelien, das höchst interessant ist. Was heißt es in den Evangelien? Was sagen denn die Juden, als Pilatus sagt, dann nehmt ihr ihn doch hin und richtet ihn. Diese Sache hat mit Religion zu tun, interessiert mich nicht. Nehmt ihr ihn hin. Was sagen sie? Wir dürfen niemanden töten. Ja, meine Lieben, ich höre jetzt auf. Mir reicht's schon lang. Aber ich höre jetzt auf. Warum? Was will ich sagen mit alledem? Leute, das Christentum ist einzigartig. Es ist einzigartig. So etwas gibt es in der Welt kein zweites Mal. Dass der Wichtigste, nämlich der Begründer dieses Glaubens, Jesus Christus, der für uns auch Gott ist, weil er der Sohn Gottes ist, dass der über Jahrtausende vorher geweissagt ist in Einzelheiten dessen, was er tun wird und was ihm getan wird und sogar geweissagt ist, dass er auferstehen wird. Und wenn es dann tatsächlich passiert, er immer noch die Hindernisse des Unglaubens überwinden muss, steht ja alles da. Herr, wer glaubt unserem Predigen? Wem wird der Arm des Herrn offenbart, sagt Jesaja in Kapitel 53. Sie wussten damals schon, dass das schwierig ist zu glauben. Und dann kommt das genauso, Punkt für Punkt für Punkt für Punkt. Und dann, Leute, wenn du mich fragst, glaubst du an die Auferstehung, dann soll ich antworten, ist noch keiner zurückgekommen? Ja, wie verrückt ist das denn? Oder mit anderen Worten, meine Lieben, wie christlich ist unser Abendland? Nur damit wir hier keine Missverständnisse aufkommen lassen. Ich glaube nicht an eine Verbreitung des Glaubens durch staatliche Autorität. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass im Land Glaubensfreiheit herrschen muss. Ich möchte keinem Moslem, niemandem, der einen anderen Glauben hat, zu nahe treten. Will ich nicht. Das, was ein Mensch glaubt, muss er von sich aus freien Stücken glauben dürfen, ohne dass ihm irgendwer reinredet. Und wenn einer meint, er muss den Satan anbeten, ja, dann darf er das auch. Wenn der liebe Gott das zulässt, wer sind wir, dass wir sagen, das müssen wir verhindern? Echte Religionsfreiheit garantiert jedem, dass er glauben darf, was er will. Und das ist gut so. Aber, liebe Freunde, das bedeutet nicht, dass wir sagen müssen, wir sind damit einverstanden, dass du so oder so glaubst. Wir sind damit einverstanden, dass du deine Freiheit hast, deinen Glauben selbst zu wählen. Aber ich muss nicht sagen müssen, dein Glaube ist genauso gut wie meiner. Das muss ich nicht sagen. Und wenn man mich dazu zwingen will, dann ist das auch schon eine Art Verfolgung. Man kann mich nicht zwingen, zu behaupten, das Christentum ist nicht besser als der Islam. Ich bringe das jetzt so, weil das in unser aller Köpfe ist, durch die momentane Situation. Es ist einfach nicht wahr. Geweissagter Prophet Mohammed, habt ihr das irgendwo gelesen? Welche Weissagungen aus dem Islam kennt ihr? Oder aus dem Hinduismus? So konkret, so historisch verknüpft. Warum gibt denn Gott Weissagungen? Er gibt deshalb Weissagungen damit, wenn wir sehen, dass sie sich erfüllen, wir glauben, das sagt Jesus selber auch. Er sagt, ich habe es euch zuvor gesagt, dass, wenn es geschieht, ihr glaubt. Ich denke, dass das Christentum, und das sage ich als christlicher Prediger, einen Vorrang hat. So wie einst das Judentum den Vorrang hatte. Denn uns Christen ist vertraut, was Gott will. Uns ist vertraut, wie Gott ist. Uns ist vertraut, dass Gott alle Menschen erreichen will in dieser Welt und dass er sie retten will. Wenn mir jetzt jemand aber kommt und sagt, warum willst du, dass ich gerettet werde? Damit sagst du doch, dass ich eigentlich verloren sei. Und das ist ja eine Diskriminierung. Ja dann, liebe Freunde, dann haben wir klar umrissen, was unser Problem ist. Dagegen anzulaufen ist unser Schicksal. Und das Erste, dass ein Mensch begreift, dass er einen Erlöser braucht, ist, dass er versteht, dass er ohne diesen Erlöser verloren ist. Das müssen wir also sagen, selbst wenn man es uns verbietet. Wir müssen also einen feinen Unterschied machen zwischen dem, wozu wir verpflichtet sind vor Gott, und dem, wozu wir angehalten sind, nämlich jedem Menschen seine freie Entscheidung zu lassen. Niemand wird von mir in irgendeiner Form bedrängt, weil er meinen Glauben nicht teilt. Aber meine Aufgabe ist, meinen Glauben zu verkünden. Und wenn man mir das verbieten will, das haben sie mit den Kindern Israel auch gemacht, mit den Jüngern Jesu, da haben sie auch gesagt, hört auf, in seinem Namen zu predigen. Was haben die Apostel gesagt? Wie sollen wir das denn tun, haben sie gesagt. Wie erklärt uns das? Muss man nicht Gott mehr gehorchen als den Menschen? Und für uns ist das alles klar, nicht? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wie erzeugt der Teufel Verfolgung, habe ich am Anfang gefragt? Dadurch, dass er den Extremismus unter die Gläubigen schickt. Und das ist ganz einfach. Heute schaut hinein in die Welt. Da gibt es Menschen, die sagen, naja, die Glaubensgesetze und Vorschriften, die sie haben aus ihrem Glauben, die sind ihnen näher am Herzen als ein staatliches Gesetz. Und was sagt dann der Staat? Das sind Extremisten. Und was sagt dann der Staat? Die Leute müssen weg. Wage in ein paar Jahren zu sagen, dass du Gott, dem Gott der Bibel im christlichen Abendland, mehr gehorchst als einem Gesetz, das etwas von dir verlangt, was gegen die Bibel ist. Wage das zu sagen. Ja, so gibt es immer Anwendung für alles, was wir aus der Bibel haben. Gehen wir heute auseinander, Geschwister, mit dem Gefühl, dass das, was in diesem Wort steht, besonderes Gewicht hat. Und nichts anderes sollte unsere Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch nehmen wie das Wort Gottes. Jesus ist geweissagt und es hat sich alles erfüllt. Auch das Letzte, was noch fehlt, wird sich erfüllen. Aber die Zeiten sind schwierig. Alle Menschen dürfen frei wählen, was sie glauben sollen. Aber wir müssen sagen, dass das der einzige Weg ist, der sie ins Reich Gottes führt. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.